Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Im Wallfahrtsort Altötting fand ein Betertreffen statt. Das heißt, alle, die dort die eucharistische Anbetung unterstützen, hatten einen Einkehrtag. Dieser Einkehrtag stand unter dem Motto »In der Schule des Herzens Jesu«. Dazu war auch Anne-Françoise Vater von der Gemeinschaft Emmanuel eingeladen. Sie hat einen Vortrag über die Herz-Jesu-Verehrung gehalten. Seht das Herz, das die Menschen so sehr geliebt. Sie ging dabei auf die Herz-Jesu-Botschaft von Paris Le Monial und Maria Margaret Alacoque ein. Anne-Françoise Vater ist von der Gemeinschaft Emmanuel. Sie ist Familienmutter und Referentin bei verschiedenen großen internationalen Glaubensveranstaltungen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, eine Hinführung zur eucharistischen Anbetung, und sie gilt auch als Initiatorin der Schulen der Anbetung, die es in verschiedenen Ländern gibt. Sie hören jetzt diesen Live-Mitschnitt.
Guten Tag. Das ist wirklich eine Freude für mich, dass ich jetzt über das Herz Jesu sprechen darf. Zur Herz-Jesu-Verehrung, diese Botschaft von Paris Le Monial. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen schon gelesen haben, dass Papst Franziskus in Lund in Schweden bei einem ökumenischen Abend gesagt hat. Er zitierte den heiligen Johannes und sagte, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Und er sagte, hören Sie gut zu, diese Worte, die Jesus im Rahmen des letzten Abendmahles gesprochen hat, geben uns die Möglichkeit, uns an Christi Herz zu schmiegen, kurz vor seiner endgültigen Hingabe am Kreuz. Wir können hören, wie sein Herz in Liebe zu uns pocht und seinen sehnlichen Wunsch spüren, dass alle, die an ihn glauben, eins seien. Also es ist der Papst, der uns ermutigt, uns an das Herz von Jesus zu schmiegen und zu hören, wie sein Herz pocht. Über die Botschaft von Paris Le Monial, davon kennen wir oft die Verheißungen oder die Frömmigkeitsübungen, die damit verbunden sind, aber ein bisschen weniger, was wirklich die Herz-Jesu-Verehrung, wo es ihren Ursprung hat, in Paris Le Monial. Der Ursprung ist nicht in Paris Le Monial, denn die Herz-Jesu-Verehrung ist nichts Neues. Sie ist in der Heiligen Schrift verankert. Ich habe gelesen irgendwo, dass das Wort Herz mehr als 800 Mal in der Bibel vorkommt. Das Herz für uns, das ist ein Symbol der Emotion, der Gefühle. Aber im biblischen Sinn ist es viel mehr. Das Herz, das ist wirklich die Mitte der Person. Es ist der Ort, wo wir denken, wo wir entscheiden, wo wir in Freiheit Entscheidungen treffen. Es ist der Ort, wo wir unseren Gott begegnen. Es ist diese geheime Kammer, wo wir mit Gott in Verbindung treten. Im Alten Testament gab es schon Bilder von dem durchbohrten Herz von Jesus. Als Moses in der Wüste ist und auf dem Felsen schlägt und Wasser sprudelt plötzlich mitten in der Wüste. Oder die Tempelquelle in Ezechiel, dieses Wasser, das fließt und alles reinigt, wo es hinkommt. Es gibt auch eine Prophezeiung von Zacharia, Kapitel 12, Vers 10. Über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich den Geist des Mitleids und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, die von besonderer Bedeutung ist, weil es die einzige Stelle ist, wo Jesus von sich spricht und sagt, wie er ist. Die kennen wir alle, diese Stelle. Es ist in Matthäus 11. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das Treffen heute steht unter diesem Thema in der Schule des Herzens Jesu gehen. Und hier ist es verankert, wo Jesus sagt, lernt von mir. Und was ist es, was wir von ihm lernen? Sanftmütig und demütig zu sein. Und das sollen wir direkt von ihm lernen. Lernt von mir, nicht von irgendjemandem, sondern von Sohn Gottes. Wir haben es gehört, selig die Sanftmütigen. Und Sanftmütigkeit, das darf nicht verwechselt werden mit Weichheit. Einem, mit dem man alles machen kann. Nein, die Sanftmütigen, die sind stark. Im Galaterbrief heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Sanftmut und Selbstbeherrschung. Der Sanftmütige lässt sich nicht zum Zorn reißen. Es ist die Liebe, die den Hass besiegt. Ich musste an Maximilian Kolbe denken, im KZ, der so voller Sanftmut war, dass die Wächter, also die Soldaten sagten, schau uns nicht so an. Die konnten diesen sanftmütigen Blick nicht ertragen. Oder kürzlich das Evangelium von Zachäus. Stellt euch vor, wie Jesus ihn angeschaut hat. Wenn er ihn nicht so sanftmütig angeschaut hätte, glauben Sie, dass Zachäus ihn bei sich aufgenommen hätte? Die Sanftmütigen sind stark, weil sie lieben. Im ersten Petrusbrief heißt es über die Frauen, was im Herzen verborgen ist, da sei euer unvergängliches Schmuck ein sanftes und ruhiges Wesen. Die Männer können sich vorstellen, wie das ist, zu Hause eine sanfte Ehefrau zu sein und für die Kinder eine sanfte Mutter. Es war immer mein Traum, mal sanft zu sein. Das habe ich noch nicht geschafft, aber wir sind auf dem Weg dahin. Oder ein sanfter Ehemann, der stark ist, aber ja, sanft ist, sich nicht zu Zorn reißen lässt. Papst Franziskus sagte, die Sanftmut ist eine Seinsweise, eine Lebensweise, die uns Jesus näher bringt. Also eine Seinsweise. Kennen Sie Leute, die sanft und demütig sind? Man fühlt sich wohl in ihrer Nähe, man braucht nicht anzugeben, man kann so sein, wie man ist. Man fühlt sich angenommen. Und unser Gott ist sanft und demütig. Und das waren nicht nur Worte. Diese Sanftmut, diese Demut, die haben Jesus ans Kreuz geführt. Schauen wir eine zentrale Stelle vom durchbohrten Herz von Jesus. Es ist in Johannes 19. Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Das haben wir vor Augen mit diesem Bild von Jesus, barmherzigen Jesus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Es ist ganz öffentlich, ganz offiziell, was da der Johannes sagt. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Dort am Kreuz ist Jesus gestorben, um uns frei zu kaufen. Aber es war irgendwie noch nicht genug, dass er für uns stirbt. Nach seinem Tod hat ein Soldat noch sein Herz durchbohrt. Da können wir uns fragen, wieso musste das auch noch sein? Dieses Herz aus dem Wasser und Blut herausgeflossen sind. Und im 14. Jahrhundert, die heilige Katharina von Siena, die hat auch Jesus gefragt, hätte es denn nicht gereicht, dass du für uns gestorben bist? Und er hat geantwortet, meine Sehnsucht, die Menschheit zu retten, ist unendlich groß. Und mein menschlicher Leib konnte das Leiden und die Qualen nur in einer bestimmten Maß ertragen. Was also hier auf Erden endlich vollbracht war, konnte nicht die unendliche Liebe zeigen, mit der ich euch liebte. Deshalb wollte ich, dass ihr das Geheimnis meines Herzens seht. Ich habe euch mein geöffnetes Herz gezeigt, damit ihr versteht, dass es euch mehr liebte, als mein Tod zeigen konnte. Die Liebe Jesu ist unendlich und sein geöffnetes, durchbohrtes Herz, nur das konnte es uns zeigen, dass sein Herz für immer für uns offen steht. Und diese Prophezeiung vom Zacharia, die Johannes wieder aufgreift, sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben, gleich nach dem Tod von Jesus haben die Christen angefangen, in Gebet mit einer liebenden Seele dieses durchbohrte Herz von Jesus anzuschauen. Nicht erst in Parelemonial, sondern von Anfang an. Wir haben keine Zeit, aber es gibt so viele Zitate von denen. Die erste, die da angebetet hat, es war Maria, seine Mutter. Ihr Herz ist auch durchbohrt worden unterm Kreuz, als das Herz ihres Sohnes aufgehört hat zu schlagen, dass es durchbohrt wurde. Maria ist diejenige, die uns am besten einführen kann in dieses Geheimnis des Herzens Jesu. Und Maria von Magdala. Und dann die Wüstenväter, die Kirchenväter, der heilige Johannes, wir springen alles durcheinander jetzt. Und dann Mystiker im 12. Jahrhundert, Bernard von Clairvaux, im 13. Jahrhundert hier in Deutschland, die heilige Mechthild, die heilige Gertrud von Helfter. Die haben alle das Herz Jesu betrachtet. Dann Katharina von Siena im 14. Jahrhundert, Teresa von Avila im 16. Jahrhundert, um nur einige wenige zu nennen. Und dann im 17. Jahrhundert in Paray-le-Monial in Frankreich ganz was Neues. Bis jetzt waren es mystische Erfahrungen von Einzelnen. Und hier in Paray-le-Monial zum ersten Mal, es ist Jesus, der erscheint und darum bittet, dass ein Fest zur Ehre seines Herzens gefeiert wird, dass sein Herz verehrt wird als solches. Es ist ganz was Neues. Und ab hier wird sich dann die Verehrung des Herzens Jesu in die Kirche ausbreiten. Das sagte mir mein Mann, ab da in der Kunst sieht man dann diese Bilder von dem flammenden Herz Jesus. Und es verbreitet sich sehr schnell. Jesus hatte dort gebeten, dass ein Fest zu Ehren seines Herzens gefeiert wird. Das war also im 17. Jahrhundert. Und es hat 200 Jahre gedauert, bis die Kirche dieses Fest eingeführt hat. Die Kirche ist eine Mutter, die muss prüfen, was kommt. Die kann uns nicht irgendwas erzählen. Deswegen lässt sie sich manchmal wirklich Zeit, um zu sagen, ja, das ist wirklich von Gott, das wollen wir für die ganze Kirche haben. Im Jahr 1899 hat Papst Leo der 13. die ganze Menschheit dem Herz Jesu geweiht und den Junimonat zum Herz-Jesu-Monat erklärt. Dann 1956, Pius XII. Schreibt eine Enzyklika über das Herz Jesu, um dem wirklich ein theologisches Fundament zu geben, mit wunderschönen Dingen. Ich werde daraus zitieren später. Und dann, alle Päpste haben irgendwas vom Herz Jesu gesagt. Und Papst Johannes Paul II., der am Fest von Marguerite Marie Alacoque gewählt wurde, am 16. Oktober 1978, war der erste Papst, der als solcher nach Paray-le-Monial gegangen ist. Das war vor 30 Jahren, im Oktober 86. Und dort hat er ermutigt, dass die Kirche diesen Kult, diese Verehrung des Herz Jesu pflegt. Also es ist nicht etwas aus dem Mittelalter oder 17. Jahrhundert. Das ist immer noch ganz aktuell. In seiner Enzyklika Haurietis Aqua, in Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Erlösers, das ist der Beginn der Enzyklika, schreibt Papst Pius XII., der Kult des heiligsten Herz Jesu ist der Natur der christlichen Religion ganz angepasst, denn sie ist eine Religion der Liebe. Man soll also nicht sagen, dass dieser Kult seinen Ausgang von einer göttlichen Privatoffenbarung genommen habe, nur dass es plötzlich in der Kirche dagewesen sei. Er ist vielmehr wie von selbst erblüht aus lebendigem Glauben und inniger Andacht. Das ist dieses Gebet des Volk Gottes, das automatisch zum Herz Jesu aufschaut. Und er fügt hinzu, die Offenbarungen an die heilige Marguerite Marie haben keine neuen Elemente zur katholischen Glaubenslehre hinzugefügt. Es war schon alles da. Ihre Bedeutung liegt vielmehr darin, dass Christus, der Herr, sein heiligstes Herz zeigend, in außerordentlichen Weise die Menschen zur Betrachtung und Verehrung des Geheimnisses der erbarmungsvollen Liebe Gottes gegen die Menschen aufrufen wollte. Schauen wir uns jetzt an, was Jesus in Paray-le-Monial genau gesagt hat. Zuerst muss ich ein bisschen von der heiligen Margareta Maria Alacoque, ich würde manchmal Marguerite Marie sagen, weil es schneller geht. Sie ist am 22. Juli 1647 in Burgund geboren. Und sie war schon von Kindheit an sehr fromm. Und sie war vor allem von der Eucharistie fasziniert und angezogen. Mit 8 Jahren verliert sie ihren Vater, der stirbt und muss bei Verwandten unterkommen, die sie wirklich nicht gut behandeln werden. Die werden sie demütigen. Also sie hat wirklich sehr, sehr viel dort zu leiden. Möchte gern Klosterschwester werden, die verhindern das. Aber Gott hat dieses ganze Leid benutzt, um sie vorzubereiten auf ihre Mission. Und endlich kann sie am 25. Mai 1671, also mit 24 Jahren, ins Kloster der Heimsuchung in Paray-le-Monial eintreten. Und es ist kein Zufall, denn die Hauptaufgaben der Schwestern der Heimsuchung war, die beiden Lieblingstugenden des heiligsten Herzens Jesu, die Sanftmut und die Demut, nachzuahmen. Und deshalb verdienen sie das Vorrecht, Töchter des heiligsten Herzens Jesu zu sein. Das hat ein Bischof von Le Puy irgendwie vor 200 Jahren gesagt. Also die war prädestiniert für diese Heimsuchungskloster. Und dort wird sie verschiedene Erscheinungen Jesu haben und stirbt am 17. Oktober 1690. Und erst 1920 wird sie heilig gesprochen, also im 20. Jahrhundert. Es sind verschiedene Erscheinungen und Offenbarungen, Visionen oder in ihre innere Dialoge zwischen Marguerite Marie und Jesus überliefert. Aber heute werden wir nur die 3 sogenannten großen Offenbarungen anschauen. Was wir von Anfang an wissen müssen, die haben alle 3 entweder vor dem Tabernakel oder während das Allerheiligste ausgesetzt war, stattgefunden. Die erste große Erscheinung findet am 27. Dezember 1673 statt. Und es ist kein Zufall. Denn das ist das Fest des heiligen Johannes, der Evangelist, der beim letzten Abendmahl an der Seite Jesu geruht hatte. Das war sein Lieblingsjünger. Er ist derjenige, der gesehen hat, wie das Herz von Jesus durchbohrt wurde. Sein Kopf lag am Herzen von Jesus, aber im Evangelium steht nichts darüber. Und die heilige Gertrud von Helfta hat in einer Vision selber am Herzen Jesu ruhen können. Und sie hat dem Johannes gefragt, du hast doch es auch erlebt, wieso hast du nichts geschrieben über diese Schläge des Herzens Jesu? Und er hat geantwortet, dass diese Offenbarung für kommende Zeitalter bestimmt sei, wenn die erkaltete Welt sie brauchte, um ihre Liebe neu zu entfachen. Also anscheinend war es im 17. Jahrhundert so weit, dass Jesus persönlich kommen musste, um dran zu erinnern, wie er uns liebt. Also, am 27. Dezember kniete Marguerite Marie vor dem Tabernakel und sie war tief im Gebet versunken. Und sie erzählt als erstes, dass Jesus sie lange an seinem Herzen ruhen ließ. Sie ruht an seinem Herzen. Also wie Jesus am Herzen des Vaters ruht, ruht Marguerite Marie an seinem Herzen. Und sie erzählt, mir wurde das göttliche Herz Jesu auf einem Flammenthron gezeigt, nach allen Seiten mehr als die Sonne strahlend, durchsichtig wie ein Kristall, die Wunde der Lanze sichtbar. Er war von einer Dornenkrone umgeben, die bedeutet die Dornenstiche, die unsere Sünden verursachen. Auf dem Herzen stand ein Kreuz, welches bedeutete, dass vom ersten Augenblick seiner Menschwerdung an, sobald dieses heiligste Herz gebildet wurde, das Kreuz darin eingepflanzt war. Und ich hörte folgende Worte Jesu. Mein göttliches Herz ist so voller leidenschaftlicher Liebe für die Menschen, und besonders für dich, dass es die Flammen seiner verzehrenden Liebe nicht mehr zurückhalten kann. Es will sie durch deine Vermittlung ausströmen lassen und sich den Menschen offenbaren, um sie mit den kostbaren Schätzen, die ich dir noch zeigen werde, zu beschenken. An diese Schätze bergen die Gnaden, die ihnen, also den Menschen zum Heil dienen, und sie vom Abgrund des Verderbens zurückreißen. Also was sehen wir hier? Marguerite Marie kniet vor dem Tabernakel. Sie ruht am Herzen Jesu. Und dann zeigt ihr Jesus dieses Bild von seinem Herzen. Und Sie wissen selber, dass Bilder oft mehr sagen als Worte. Im Mittelalter, in den Kathedralen, diese ganzen Glasfenstern, da war das Leben von Jesus und von den Heiligen drauf abgebildet, weil die Menschen nicht so viel lesen konnten. Aber ein Bild merkt man sich, das prägt sich ein. Wenn zum Beispiel ein Kind von zu Hause weggeht, was macht man? Das Erste, was man macht, ist ein Bild zu nehmen. Man stellt es irgendwo, dass man es sieht. Und man verehrt nicht das Bild. Das Papier ist doch wurscht. Man denkt an das Kind. Und so ist es mit unserem Gott. Wenn wir das Bild seines Herzens sehen, dann denken wir doch nicht an das Papier, sondern an Gott, an diese Liebe. Schauen wir ein bisschen an, was dieses Bild uns sagt. Die normalen roten Herzen, das ist was für Valentinstag. Hier ist ein ganz anderes Herz abgebildet. Das ist auf einem Flammenthron, weil er Gott ist, weil er der König der Könige ist. Strahlend wie die Sonne. Jesus ist das Licht. Das Licht, das wärmt, das erhellt, das die Dunkelheit vertreibt. Und diese durchsichtig wie Kristall, weil das Herz Jesu vollkommen rein ist, ohne Makel. Dann sieht man die Wunde der Lanze, diese Wunde, die uns das Herz Jesu öffnet. Das ist die Tür zum Himmel. Daraus flossen Blut und Wasser. Das habt ihr bestimmt in dem Vortrag über die Barmherzigkeit gehört. Dann die Dornenkrone. Diese Dornen, wer sich schon mal an eine dicke Dorne verletzt hat, weiß, wie weh das tut. Diese Dornenkrone, es ist unsere Sünde, das, was wir dem Herzen Jesu antun. Und das Kreuz, das von Anfang an im Leben von Jesus war. Wir sagen im Credo, Jesus ist Mensch geworden, geboren von der Jungfrau Maria und dann gleich gelitten unter Pontius Pilatus. Jesus ist wirklich Mensch geworden, um uns zu erlösen, um uns frei zu kaufen mit seinem Leben. Das ist, wenn wir dieses Bild sehen, dann erzählt uns das alles, wenn wir unser Herz dafür öffnen. Und dann spricht Jesus. Und was sagt er? Ich liebe die Menschen leidenschaftlich und insbesondere dich. Und es muss klar sein, Jesus liebt jeden Einzelnen, aber er will eine persönliche Beziehung zu uns haben. Besonders dich. Das ist nicht nur Marguerite Marie, das sind wir. Zu jedem von uns sagt er das. Er sagt, ich kann die Flamme meiner Liebe nicht mehr zurückhalten. Der quillt über. Er liebt uns so sehr. Und dann braucht er Marguerite Marie. Er erwählt sie als Vermittlerin, um diese Flammen ausströmen zu lassen. Um mich den Menschen zu offenbaren. Es ist nicht ein altes deutsches Wort, wenn ein Mann eine Frau sagt, dass er sie liebt. Er offenbart sich, hat man das noch gesagt? Ja, und hier haben wir einen Gott, der sich offenbart, der uns eine Liebeserklärung macht. Er hat es schon gemacht im Alten Testament, aber er kommt, um uns daran zu erinnern. Und er wird richtig um Marguerite Marie. Und es kommt etwas Neues, er bittet sie um ihr Herz. Danach bat mich Jesus um mein Herz. Ich flehte ihn an, es zu nehmen, was er auch tat, und legte es in sein eigenes Herz. Mein Herz sah wie ein kleines Atom aus, das in diesem Feuer brannte. Dann nahm Jesus mein Herz, das nun wie eine Flamme in Herzform aussah, und legte es zurück in meine Brust als Unterpfand seiner Liebe. Das ist ein Austausch der Herzen. Jesus bittet uns um unser Herz, damit er dieses Herz vor Liebe entflammt. Die heilige Faustina sagt, das Einzige, was die Liebe verlangt, ist die Gegenseitigkeit. Die Liebe will geliebt werden. Das heißt, Jesus sagt uns, ich liebe euch, aber bitte gebt mir euer Herz. Dann im Februar 1674, man weiß nicht genau wann, die zweite große Erscheinung. Dieses Mal war das Allerheiligste ausgesetzt. Jesus erscheint im Glanz seiner Verherrlichung mit seinen 5 Wundmalen, die wie 5 Sonnen leuchteten. Und das ist die Fresko in der Erscheinungskapelle, für die schon in Paray-le-Monial waren. Und überall aus dieser seiner heiligen Menschheit drangen Flammen hervor, besonders aus seiner anbetungswürdigen Brust, die einem Glutmeer glich. Er zeigte mir sein liebevolles und liebenswertes Herz, das der Quell dieser Flamme war. Ja, das heißt, das Licht, das ist auch Symbol für die Liebe. Das strahlt aus allen Wunden von Jesus. Aber die Quelle davon, das ist sein Herz. Jesus hatte zu Katharina von Siena gesagt, weißt du, was mich am Kreuz hielt, Das waren nicht die Nägel, das war die Liebe. Diese Liebe, die aus allen Wunden strahlt. Aber dann kommt der zweite Teil der Botschaft. Darauf entdeckte er mir die unaussprechlichen Wunder seiner reinen Liebe und das Übermaß dieser Liebe zu den Menschen. Also wieder hier diese Übermaß der Liebe. Aber Übermaß der Liebe zu den Menschen, von denen er nichts als Undank und Verkennung erfährt. Und Jesus sagt, das trifft mich viel schmerzlicher als alles, was ich in meiner Passion erduldete. Wenn sie meine Liebe nur ein wenig erwidern würden, so würde ich alles, was ich für sie tat, gering achten und noch mehr tun, wenn es möglich wäre. Doch sie haben nichts als Kälte und Abweisung für all meinen Eifer, ihnen Gutes zu tun. Jetzt bei dieser Erscheinung kommt dieses zweite Element der Botschaft. Jesus sagt uns, dass er uns so liebt, dass er mehr hätte nicht tun können für uns und wir weisen ihn ab. Im durchbohrten Jesus sehen wir, was ein Gott, der von seiner Geschöpf abgewiesen wird. Jesus sagt, er bekommt nur Undank. Wisst ihr, Jesus im Evangelium, wenn jemand sich bedankt hat, der hat es immer gelobt. Und wenn jemand nicht gedankt hat, der konnte es nicht fassen, weil er nur Dank ist für seinen Vater. Und er versteht nicht, wie wir nicht danken können für alles, was er uns tut. Für uns tut, es ist, beten wir das Credo in dieser Hinsicht zum Beispiel. Schauen wir, was alles Gott für uns getan hat. Jedes Mal beten wir die ganze Liste der Dinge, für die wir ihn danken müssen. Jesus bittet um unser Dank und er bettelt um ein wenig Liebe, wenn sie meine Liebe nur ein wenig erwidern würden. Und der heilige Franz von Assisi, der lief weinend durch die Straßen von Assisi und sagte, die Liebe wird nicht geliebt, wenn sie nur ein wenig meine Liebe erwidern würden. Und dann kommt der dritte Teil der Botschaft. Mache deshalb wenigstens du mir die Freude, für ihre Undankbarkeit, soweit es dir möglich ist, Wiedergutmachung oder Sühne zu leisten. Es geht in Parelemonial um Liebe. Es geht um Antwort der Liebe. Es geht darum, Gott eine Freude zu tun. Mache wenigstens du mir die Freude. Versteht ihr? Wir sind gerufen, unserem Herrn eine Freude zu machen. Und Wiedergut zu machen, auch wir lieben ihn nicht immer, oder? Wir sind auch so oft gleichgültig oder undankbar. Und erinnert uns dran und bitten, wenn ihr dran denkt, soweit es euch möglich ist, macht mir die Freude und macht es wieder gut. Und wir sagen, wir schaffen es nicht, Jesus. Und genau das hat Marguerite Marie gesagt. Sie hat gesagt, das kann sie nicht. Das kann sie nicht, so eine Liebe zu entsprechen oder alles wieder gut zu machen. Und das weiß Jesus. Und deswegen öffnet er sein Herz, als sie ihm das sagt, und eine Flamme strahlt daraus und durchdringt das Herz von Marguerite Marie. Und Jesus sagt zu ihr, hier hast du, was du brauchst, um alles, was dir fehlt, auszugleichen. Das ist Jesus, der uns das gibt. Er braucht nur ein bisschen unseren guten Willen, unsere Bereitschaft. Dann macht er den Rest. Hier hast du, was du brauchst, um alles, was dir fehlt, auszugleichen. Ich habe das Wort ausgleichen, supplier aus Französisch, es heißt ausgleichen, es heißt wiedergutmachen, aufwiegen. Also er unterbrochen unseren guten Willen. Und er sagt noch, ich werde deine Kraft sein, fürchte dich nicht, sondern hör aufmerksam auf meine Stimme, die dir sagen wird, worum ich dich bitte, um meine Pläne zu erfüllen. Das heißt, Jesus hat einen Plan mit Marguerite Marie. Das wird die Verbreitung der Verehrung seines Herzens. Aber mit jedem von uns hat er auch einen Plan. Und er will, dass wir hören. Aber wir werden keine Stimmen hören. Aber er wird uns kleine Zeichen geben, um uns zu zeigen, was er von uns erwartet. Dann kommen wir zur dritten Erscheinung, die sogenannte große Erscheinung. Die ist an dem 13. Juni 1675. Das ist während der Oktav des Fronleichnamsfest. Und da erscheint er Marguerite Marie und sagt, sieh hier das Herz, das die Menschen so sehr liebt, dass es nichts gespart hat, um sich zu opfern und zu erschöpfen in Liebesbeweisen. Und als Dank empfange ich von den meisten Menschen nur Kälte, Unehrerbietigkeit, Verachtung und Sakrilegien in diesem Sakrament der Liebe. Dieses Mal geht Jesus näher darauf ein, was er für uns Menschen alles gemacht hat, dass er bis zur Erschöpfung für uns gegangen ist, um uns seine Liebe zu beweisen. Und hier ist die Steigerung von dem, was Menschen ihm antun. Er hat sich bisher nur über Undank und Gleichgültigkeit beklagt und hier spricht er von Kälte, Verachtung und sogar Sakrilegien. Und diese Sakrilegien, die richten sich von der Eucharistie, jedes Mal, wo sie entweiht wird. Und es ist hier besonders schlimm, diese Sünde, weil in diesem Sakrament Jesus substanziell gegenwärtig ist. Und Jesus spricht es offen an. Und dann bittet er darum, verlange ich von dir, auf Französisch, je te demande, ich bitte dich, hier auf deutsche Übersetzung ist, ich verlange von dir, dass der erste Freitag nach der Fronleichnamsoktav ein besonderer Festtag zur Verehrung meines Herzens werde, dass man an dem Tag sich dem heiligen Tisch nahe und einen Ehrenersatz leiste zur Sühnung all der Beleidigungen, welche meinem Herzen während der Zeit, wo es auf den Altären weilt, zugefügt wurden. Und ich verspreche dir, dass mein Herz diejenigen im reichsten Maße den Einfluss seiner Liebe fühlen lassen wird, die es verehren und die sorgen, dass es auch von anderen verehrt wird. Das ist eine lange Botschaft. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Punkte an. Also Jesus verlangt, dass der erste Freitag, der Fronleichnamsoktav, ein besonderer Festtag zur Verehrung seines Herzens werde. Und dieses als Ausgleich, diese Verehrung für alle Sakrilegien, für alle Mangel an Liebe, die er bekommen hat. Und worum bittet Jesus für diesen einen Tag? Dass man an dem Tag sich dem heiligen Tisch nahe. Das heißt, er bittet, dass man zur Kommunion geht. Denn im 17. Jahrhundert haben die Leute sind wenig zur Kommunion gegangen. Und jedes Mal, glaube ich zumindest, mussten sie beichten. Also man bereitete sich richtig vor auf die Eucharistie. Das heißt, hier bittet Jesus, dass man zu ihm kommt und ihn wirklich empfängt in der Kommunion. Und er weiß, dass die Menschen davor beichten, sich wirklich mit Gott versöhnen, um ihn in der Eucharistie zu empfangen. Das heißt, es geht um Empfang der Eucharistie, um Versöhnung mit Gott. Es ist nicht Pflichterfüllung, sondern es geht um Erneuerung unserer Liebesbeziehung zu Jesus. Dann bittet Jesus, einen Ehrenersatz zu leisten zur Sühnung all der Beleidigungen, welche meinem Herzen während der Zeit, wo es auf den Altären weilt, zugefügt wurden. Bevor wir über Sühne sprechen, schauen wir das Unfassbare, was Jesus hier sagt. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Er sagt, Beleidigungen, welche meinem Herzen während der Zeit, wo es auf den Altären weilt, zugefügt wurden. Damit gibt uns Jesus zu verstehen, dass wenn er von der Eucharistie spricht, er von seinem Herzen spricht. Er spricht mal von seinem Herzen, mal von dem allerheiligsten Sakrament der Liebe. Und dieses Geheimnis der Verbindung zwischen dem Herzen von Jesus und der Eucharistie, er ist so tief. Das ist ein Abgrund. Wir können uns nur ganz behutsam ran nahen. Aber ich denke, es ist besonders wichtig hier. Sie sind ein Kreis von Anbeter. Sie beten die Eucharistie an. Sie wechseln sich ab Tag und Nacht in Altötting, um ihn anzubeten. Also schauen wir uns an, was Jesus uns hier sagt. Und da habe ich mir einen Papst zu Hilfe geholt. Das ist Pius XII. In der Enzyklika, die ich vorhin zitiert habe. Damit Sie wissen, das ist die Kirche, die das sagt. Ich hole ein bisschen aus. Also Pius XII. Sagt, die Liebe Gottes im Alten Testament war eine sehr wahre, aber ganz geistige Liebe zu den Menschen. Während dagegen die Liebe, die aus dem Evangelium spricht, aus den Briefen, welche die Liebe des Herzens Jesu Christi beschreiben, nicht eine nur göttliche Liebe, sondern auch menschliche Empfindungen der Liebe bezeichnet. Das heißt, bevor Gott in Christus Mensch wurde, hat er die Menschen wirklich geliebt, war eine wahre, aber eine geistige Liebe. Aber ab der Menschwerdung Jesu wurde diese Liebe nicht nur geistig, sondern es wurde zusätzlich eine Liebe mit menschlichen Empfindungen. Und Pius XII. Fährt fort. Es kann in keiner Weise daran gezweifelt werden, dass Jesus Christus einen wahren Leib erhalten hat. Manche haben es immer angezweifelt. Es war nur Schein. Nein, er hat einen wahren Leib erhalten. Und ebenso kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass er ein physisches, dem unsrigen ähnliches Herz hatte. Das Wort Gottes hat eine wahre und vollkommene Menschennatur als eigen angenommen und sich ein Herz aus Fleisch gebildet und einverleibt, das nicht weniger als das unsrige leiden und durchbohrt werden konnte. An diese Menschwerdung, an diese Fleischwerdung unseres Gottes scheiden sich oft die Geister. Jesus ist wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch. Der hatte ein menschliches Herz wie Sie und ich. Papst Johannes Paul II. Hat mal geschrieben im Rosarium Virginis Mariae, das ist diese Enzyklika über den Rosenkranz, der hat gesagt, in Christus hat Gott wirklich ein menschliches Herz angenommen. Er hat nicht nur ein göttliches Herz, reich an Barmherzigkeit und Vergebung, sondern auch ein menschliches Herz, fähig zu allen Gefühlsregungen. Und bei Jesus sind diese Gefühlsregungen absolut vollkommen. Das heißt, er kann viel mehr lieben als wir, aber er kann auch viel mehr leiden als wir, wenn wir ihn abweisen. Verstehen Sie? Er ist so feinfühlig. Und in Parallelmonial, der bettelt darum, dass wir auch feinfühlig mit ihm umgehen, weil alles ihn verletzt. Nicht, weil er beleidigt ist, sondern weil er uns so sehr liebt und so sehr feinfühlig ist. Das ist so. Je mehr man liebt, desto verletzlicher macht man sich. Und wer kann mehr lieben als Jesus? Und dann spricht Pius XII. Über die Schläge des Herzens Jesu, was Papst Franziskus als Porren des Herzens genannt hatte. Er sagt, wir sollen alles, was Jesus getan hat, bewundern als Beweis seiner dreifachen Liebe. Ebenso sollen wir mit liebender Seele, immer wieder diese liebende Seele, die Schläge seines heiligsten Herzens betrachten, mit denen er die Zeit seiner irdischen Wanderschaft abzumessen schien, bis zu jenem letzten Augenblick, in dem er mit lauter Stimme rief, es ist vollbracht, sein Haupt neigte und den Geist aufgab. Da stand der Schlag seines Herzens still. Da stand der Schlag seines Herzens still. Versuchen wir uns vorzustellen, diese Stille, die sich auf die ganze Erde ausgebreitet hat. Seine fühlbare Liebe wurde unterbrochen, bis er selbst im Triumph über den Tod aus dem Grabe erstand. Nehmen wir uns die Zeit, wirklich mit liebender Seele dieses Pochen des Herzens Jesu zu betrachten. Das ist ein Geheimnis, das sich nicht für den Verstand öffnet, sondern für die Liebe. Und dann erleuchtet die Liebe den Verstand. Wir können beim Rosenkranz beten, bei diesen Geheimnissen, das kleine Herz betrachten, das in Maria anfängt zu pochen. In dem Kind in der Krippe oder im Tempel beim alten Simeon in seinen Armen, in Nazareth bei der Berufung der ersten Jünger, bei dem Wunder in Kana. Versteht ihr? Dieses ganze Leben von Jesus durch den Blick dieses pochenden Herzens zu betrachten. Aber dieses Geheimnis der Herzensschläge Jesu hört nicht mit seinem Tod auf. Hören wir, was Papst Pius XII. Sagt. Nachdem aber sein Leib in den Zustand immerwährender Herrlichkeit eingetreten, mit der Seele des göttlichen Erlösers, des Siegers über den Tod vereinigt war, hörte sein heiligstes Herz nie mehr auf, nor wird es jemals aufhören, sich in unerschütterlich friedlichem Schlag zu bewegen und seine Liebe kundzugeben. Haben wir richtig gehört? An das Herz von Jesus wird nie mehr aufhören zu schlagen. Und das bedeutet, dass in dem Moment, wo wir hier zusammensitzen, in diesem Moment in der Dreifaltigkeit ein menschliches Herz schlägt. Dieses Geheimnis verankert uns in der Realität, der Menschwerdung. Unser Herr, unser Gott ist nicht abstrakt, er ist keine Idee, sondern sein Herz schlägt für uns. In diesem Moment sitzt er zu Rechten des Vaters und sein Herz schlägt für uns. Wenn wir uns einsam fühlen oder verlassen oder, verstehen Sie, wir können uns immer sagen, ein Herz schlägt für mich. Und dieses Herz, das ist das Herz unseres Gottes. Und es wird nie mehr aufhören. Und es gibt einen Ort, wo dieses Herz nicht nur im Himmel zu Rechten Gottes schlägt, sondern hier auf Erden. An dieser Ort, das ist die Eucharistie. Wir haben es gehört aus dem Mund von Jesus an Marguerite Marie. Er betet um Wiedergutmachung für die Beleidigungen, die sein Herz während der Zeit, wo es auf den Altären weilt, zugefügt werden. An dieses Herz auf den Altären, das ist die Eucharistie. Und es ist nicht nur bei Marguerite Marie, zum Beispiel an Heilige Faustina sagt Jesus, geh für eine Weile in die Kapelle und verehre mein Herz, das voller Barmherzigkeit im allerheiligsten Altarsakrament verweilt. Nein, der sagt, in der Eucharistie verweilt mein Herz. In der Eucharistie pocht mein Herz. Jesus hat auch zu Faustina sich beklagt, er sagte, die Menschen behandeln mich in der Hostie wie ein totes Ding. Nein, die Hostie, natürlich sehen wir nur ein Stück Brot, aber das ist Jesus. Es ist der ganze Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und sein Herz schlägt in der Eucharistie. Versteht ihr, warum wir so behutsam rangehen müssen? Es ist so unfassbar, so unfassbar. Wenn Sie das Allerheiligste anbeten auf diese Säule in der Anbetungskapelle, da ist das Herz von Jesus, der schlägt im Himmel und hier auf Erden. Wenn wir zur Kommunion gehen, dann schlägt dieses Herz in uns. Es ist unvorstellbar. Und das gehört im Gebet vertieft, verstehen Sie? Das ist solche Wunder, was Jesus uns da gibt. Nehmen Sie sich die Zeit, nehmen wir uns die Zeit, darüber nachzudenken, im Gebet mit einer liebenden Seele das zu vertiefen, was wir da geschenkt bekommen haben. Und ich sagte vorhin, die Liebe will nur Gegenseitigkeit, er will geliebt werden. Und das sagt Jesus zu Marguerite Marie. Er sagt, mich dürstet danach von den Menschen im allerheiligsten Sakrament geliebt zu werden. Und zwar mit einem solch brennenden Durst, dass dieser Durst mich verzehrt. Und ich finde niemanden, der sich bemüht, meinem Wunsch entsprechend meinen Durst zu stillen, indem er auf meine Liebe antwortet. Und Jesus kommt gern. Es gibt so viele Orte, Klöster, wo Jesus angebetet wird, geliebt wird im Allerheiligsten. Und er braucht uns dafür. Er braucht uns. Das ist die Botschaft von Pare Le Monial, dass Jesus uns daran erinnert, wie sehr er uns liebt und dass er uns sagt, ich bekomme so viel Undank, bitte liebt mich. Der sehnt sich nach unserer Liebe und er bittet uns um Wiedergutmachung für alle, die ihn nicht lieben. Jesus ist in einer Zeit erschienen, wo die Liebe erkaltet war, umso mehr gilt es für heute. Und er ist gekommen, um an das erste Gebot zu erinnern. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Matthäus 22. Und das Sühnegebet, das erfüllt diese drei Liebesgebote. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wenn ich für die Sünder bete, und ich schließe mich nicht aus, das wäre die größte Sünde. Wenn ich für die Sünder bete oder etwas für ihre Bekehrung aufopfere, das ist doch eine selbstlose Liebe, ist eine der höchsten Formen der Liebe. Das, ich denke hier nicht an mich, sondern an diesen armen Menschen, die Gott nicht kennen, die verloren gehen, weit von Gott. Und zum Beispiel, wenn hier junge Menschen beten für die Bekehrung ihrer Freunde, die machen es doch nicht für sich, sondern für die Freunde. Und wir erfüllen auch das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Denn wenn wir Gott wirklich lieben, kann es uns nicht egal sein, dass so viele Leute nicht zu ihm finden. Jesus hatte zur heiligen Faustina gesagt, der Verlust jeder einzelnen Seele stürzt mich in Todestrauer. Das müssen wir uns begreiflich machen. Das stürzt ihn in Todestrauer, jede einzelne Seele. Und für Menschen, die Gott lieben, das ist doch schlimm, wenn wir das hören, oder? Was können wir tun? Das ist auch die Antwort an Faustina. Ich mische ein bisschen Parallelmonial und über Faustina, weil es ist dieselbe Botschaft. Es ist dasselbe. Er sagt, du tröstest mich immer, wenn du für die Sünder betest. Dieses Gebet ist mir am liebsten, und zwar um die Umkehr der Sünder. Wisse, meine Tochter, dass dieses Gebet immer erhört wird. Und es gibt Gebete, wo wir nicht wissen, will Gott das, will es nicht. Aber da sagt er uns, das wird immer erhört, weil natürlich will er, dass wir für die Bekehrung der Sünder beten. Weil er weiß, dass nur bei ihm sie ihr wahres Glück finden können. Also, ich erfülle das Gebot Nächstenliebe, Gottesliebe und Eigenliebe, wie dich selbst. Wenn ich bete, die ganze Zeit, wo ich im Gebet bin für andere, wo ich kleine Opfer mache, da bin ich so nah bei Gott. Natürlich habe ich was davon, ich tue auch mir was Gutes und ich sammle mir Schätze im Himmel. Also habe ich wirklich das ganze Gebot der Liebe erfüllt. Es ist ganz klar, dass die einzige wirksame Wiedergutmachung durch den Tod von Jesus am Kreuz ein für alle Mal geschehen ist. Aber wir können mit einsteigen. Wir haben Anteil an dieser Wiedergutmachung. Das hat Papst Benedikt den Priestern in Rom im Jahr 2007 erzählt. Er hat gesagt, dieses Böse musste durch ein Meer an Liebe ausgeglichen werden. Und Jesus lädt uns ein, mitzuarbeiten, einzutreten in diesem Meer, M-E-H-R geschrieben, Meer an Liebe einzutreten. Das ist, was Paulus an die Kolosser sagt. Kapitel 1, 24. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänzt sich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Jedes Mal, wenn wir ein Gegrüßet seist du Maria beten. Auf Französisch heißt es, je vous salue. Das heißt, ich grüße dich, Maria. Hier sagen sie, gegrüßet seist du Maria. Also zuerst fängt es mit einer persönlichen Ansprache zu Maria und am Ende sagen wir, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Das heißt, wir gehören zu den Sündern, wir sind nicht besser, aber wir beten nicht nur für uns, sondern für die ganzen Sünder. Und es ist diese Solidarität, wo wir sie mitnehmen. Und es gibt Tage, wo wir es nicht schaffen zu beten, wo andere vielleicht, wo wir ganz weit weg waren, wo andere für uns gebetet haben. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Wenn wir das Rosenkranz der Barmherzigkeit beten, wo wir dem Vater nicht unsere Verdienste opfern, sondern das Blut, den Leib, die Seele, die Gottheit von Jesus als Sühne für unsere Sünden und die der ganzen Welt, das heißt für unsere, das haben wir bitter nötig, aber auch für die der ganzen Welt. Wir nehmen sie mit. Sühne, das ist nicht nur beten für die anderen, das ist auch die Unannehmlichkeiten des Lebens zu bejahen. Charles Péguy, ein französischer Dichter, sagte, die Ereignisse, das bin ich, sagt Gott. Das heißt, annehmen, was Gott uns gibt, was unangenehm ist, was uns wieder schwerfällt. Also annehmen. Und dann auch kleine Opfer machen, kleine Opfer. Der Gründer der Gemeinschaft Emmanuel, der Pierre Gossard, der hat uns dazu ermutigt, so kleine Sachen zu opfern. Und da sagt er, macht es wie die kleine Therese, nehmt euch nicht was Großes vor, weil es macht euch Angst und ihr macht es nicht. Sucht euch das kleinstmögliche Opfer. Und wenn ihr den Eindruck habt, es ist immer noch zu schwer, dann sucht noch was Kleineres aus. Und macht es. Und dann schafft man dieses kleine Opfer, weil es klein war und es macht Freude. Und dann hat man Ideen für das nächste kleine Opfer und so lernt man es. Und es muss wirklich kleinen Sachen sein. Therese sagt, wenn man eine Nadel vom Boden aufhebt aus Liebe, kann man eine Seele damit retten. Also wenn wir hier alle uns vornehmen, ein kleines Opfer am Tag zu machen, schauen mal, wie viel Seele wir an einem Tag retten. Es ist einfach mit Gott. Jesus hat auch Marguerite Marie gebeten, ihn zu trösten in der heiligen Stunde. Die Schwester der Heimsuchung sagen, eigentlich hat er nur Marguerite Marie gebeten, das zu machen. Aber die Kirche hat es aufgegriffen, dass man am Donnerstagabend eine Stunde bei Jesus verweilt, wo er am Ölberg ist und verlassen ist von allen. Also das ist etwas, das wir für Jesus machen können. Es muss nicht abends sein, sondern wann wir können. Kardinal Wojtyla sagte damals, diese Stunde, die Petrus, Jakobus und Johannes am Ölberg verloren haben und welche die Kirche unaufhörlich sucht, um die Verlassenheit und die Einsamkeit Jesu wieder gut zu machen. Dann kann man das Herz von Jesus trösten, indem man die Nächstenliebe liebt. Jesus hat Marguerite Marie gebeten, das Herz Jesu fest einmal im Jahr zu haben, aber Er spricht auch von den ersten Freitagen im Monat. Er sagt, diejenigen, die mein Herz lieben, sollen alle ersten Freitage im Monat dafür nützen, meinem Herzen irgendeine Form der Verehrung zukommen zu lassen, jeder nach seiner Frömmigkeit. Und da ist die Botschaft von Paré sehr modern. Versteht ihr? Jesus sagt uns nicht, ihr müsst es so und so und so machen, sondern er sagt, irgendeine Form der Verehrung, jeder nach seiner Frömmigkeit, weil er weiß, dass wir nicht alle gleich sind. Die einen werden sehr gerne Rosenkranz beten, andere Rosenkranz der Barmherzigkeit, andere werden Stille brauchen, ganz lange in der Eucharistie verweilen, andere werden Wallfahrten machen, andere Litaneien beten, versteht ihr? Oder er betet, dass man das Bild seines Herzens verheert zu Hause. Und da auch, da sind wir erfinderisch, er vertraut uns, weil er weiß, dass die Liebe erfinderisch ist. Die einen werden mal Blumen drauf tun oder das anfassen, vielleicht küssen. So jeder soll herausfinden, was kann ich machen, um dem Herzen Jesu Freude zu machen. Als Wiedergutmachen für alle, die ihn nicht lieben. Wenn zum Beispiel Jesus bittet, dass man am 9. ersten Freitag im Monat hintereinander zur Kommunion geht. Weil er weiß, dass wir Menschen in der Dauer was brauchen. Damals ist es, was ich sagte, musste man beichten, zur Kommunion zu gehen. Das ist nicht abgeschafft, das müssen wir auch öfters tun. Aber das geht, wenn ich 9 Monate hintereinander genau dran denke, ich gehe beichten, ich gehe zur Kommunion, ich denke an diese Liebe Jesu. 9 Monate ist die Zeit einer Schwangerschaft. Das kann einen Menschen verändern. Es geht nur um Liebe. Versteht ihr? Es geht nicht um Pflichterfüllung, irgendwelche Formen halten, sondern wie kann ich dem Herzen Jesu eine Freude machen? Und dann verspricht er, es gibt 8 Verheißungen, für die, die am Heil der Seelen arbeiten, die werden die verhärtesten Herzen berühren können. Die Gemeinschaften, die Laien, die Familien, die das Herz Jesu verehren, er wird sie reich segnen. Das ist klar. Ab dem Moment, wo eine Familie zum Beispiel übt, sanftmütig und demütig zu sein, dann gibt es natürlich weniger Streit. Und dann kommt Segen. Versteht ihr? Aber es kommt aus dem Herzen. Weil ich mich dem Herzen Jesu zuwende, dann kommt natürlich Segen. Was verspricht er noch? Ja, genau. Also das Bild in den Häusern, eine Quelle des Segens. Weil wir nicht ein Bild verehren, sondern das, was das Bild uns sagt, den verehren, auf dem das Bild uns hinweist. Und dann verspricht Jesus, dass alle, die sich seinem Herzen weihen, nicht verloren gehen werden. Und dann gibt es die große Verheißung für die Todesstunde und die lese ich Ihnen vor. Ich verspreche dir im Übermaß der Güte meines Herzens, dass meine allmächtige Liebe allen, die 9 aufeinanderfolgenden Monaten am ersten Freitag die heilige Kommunion empfangen, die Gnade aufrichtiger Reue in der Todesstunde verleihen wird, so dass sie nicht in meiner Ungnade sterben, sondern die heiligen Sakramente empfangen und in der letzten Stunde einen sicheren Zufluchtsort finden in meinem Herzen. Das ist, was wir einüben. In der Stunde unseres Todes wird der Ankläger unserer Brüder uns alles zeigen, was wir falsch gemacht haben, was wir Böses getan haben, wo wir an der Liebe, wo es uns gemangelt hat. Und da wird die Mutter Gottes und das Herz Jesu unsere Zuflucht sein. Da nehmen wir Zuflucht. Und da werden wir glauben an die Barmherzigkeit Gottes. Wir bereiten uns darauf vor. Wir üben uns ein in dieses Annehmen der Barmherzigkeit, die immer das letzte Wort hat, wenn wir es zulassen. Denn das ist die große Verheißung für die Todesstunde. Denn unser Ziel ist der Himmel. Die kleine Therese sagte, lasst uns zum Himmel streben, das einzige Ziel unseren ganzen Bemühungen. Ich war letztens bei meiner Tochter, musste in der Nähe von Stuttgart einen Vortrag halten, hatte keine Ahnung, wo das ist, als hätte ich ein Navi. Aber ich dachte, es sind so viele Baustellen, wenn ich mich verfahre, was ist die große Richtung? Und die sagten, singen. Dann wusste ich in Stuttgart, Immer singen, gesucht. Und dann ist mir eingefallen, es ist wie mit uns. Wenn wir wissen, die grobe Richtung ist der Himmel, auch wenn wir uns verfahren oder so, wenn wir die grobe Richtung wissen, wir wollen in den Himmel, dann werden wir uns nicht verfahren. Versteht ihr? Niemals das letztendliche Ziel aus den Augen verlieren. Und das Herz Jesu ist gekommen, um uns Hilfen zu geben, das Ziel nicht zu verfehlen. Und er ist bei uns. Und wir wissen, er ist die Tür des Himmels. Und wir können durch sein Herz in den Himmel kommen. Denken Sie dran, was ich Ihnen gesagt habe. Dass in der Eucharistie der ganze Jesus da ist, mit seinem Herz, das pocht. Und nehmen wir uns Zeit, einfach, wir werden Gebet haben, Rosenkranz, Barmherzigkeit, aber schaut ihn an, auch denn heute Abend ist wieder Zeit für die Anbetung. Denken Sie dran, was Jesus gesagt hat, mich dürstet danach, von den Menschen im allerheiligsten Sakrament geliebt zu werden. Erst ihm dürstet danach, von jedem von uns, er will, dass keiner ausbleibt, es ihm dürstet danach, von uns geliebt zu werden.
Das war ein Vortrag von Anne-Françoise Vater von der Gemeinschaft Emmanuel, ein Vortrag, den sie im Rahmen eines Betertreffens in Altötting gehalten hat, in der Schule des Herzens Jesu. Sie hat über die Herz-Jesu-Verehrung gesprochen. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, dann gehen Sie auf unsere Internetseite www.horeb.org, klicken auf Podcast und die Sendereihe Spiritualität und finden dann auch diesen Vortrag. Wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Dass Sie immer mehr die Liebe Gottes entdecken, annehmen und darauf antworten können, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.